So, liebe Leute, heute geht's wieder weiter. In diesem Fall das Thema professionelle Fotografie. So, wie fängt man überhaupt an, überhaupt erstmal Fotografie zu verstehen? Also das Richtige ist eigentlich, dass man im Grunde genommen als Fotograf schon mal in der Ausbildung ein Thema bekommt wie die analoge Fotografie. Dann versteht man überhaupt erstmal das Ganze, was digital übernommen worden ist, sollte man haben. Aber auch das Grundprinzip der Fotografie, die ziemlich schwierig ist, war die Großformatkamera. Die ist aber nach wie vor das beste Werkzeug, wenn man zum Beispiel auf Basis 9x12, 13, 18, 18, 24 schießt, 18, 24. Ich glaube, das gibt schon gar nicht mehr zu kaufen. Aber 9x12 und 13, 18 könnte man, glaube ich, noch kaufen. Und davon ein nicht negativ, ein Diafilm mit belichtet, jenes dann auf dem Trommelscanner digitalisiert, ist das bis heute die... Eine Qualität ist unerreichbar, die schafft keine digitale Kamera dieser Welt. Eingescannt ist das vom Biomaterial eine Wucht. Aber das macht man nicht mehr, Zeitaufwand, Chemie. Was man aber trotzdem noch benutzt in der Architektur oder im Food-Bereich, sind schon noch, dass die Großformatkameras genutzt werden. Nämlich eben halt in Form Grundbasiskamera und dahinter ein Digital-Back. Und das hat seinen Grund. Und jetzt gehen wir mal da rein, warum die meisten überhaupt gar nicht mal wissen, wovon ich spreche. Aber ihr sollt das mal ein bisschen sehen, was es ausmacht. Somit habe ich mein altes Schätzchen rausgeholt, wo jeder, der Ausbildung bei mir macht, da überhaupt erstmal dran lernen muss. So, da ist er. Eine Blaubel. Die ist schon uralt, 13x18 in dem Fall. Also bis 13x18 war nutzbar und mit Rückteil jetzt 9x12 nutzbar. So, also 4x5 Inch. Jetzt komme ich mal zu den Besonderheiten, wo man hiermit erstmal Fotografie lernen müsste, kann und das Ganze versteht, was man damit überhaupt machen kann. So, Blaubel ist ein Hersteller gewesen. Die gab es dann auch in Moderne, in Schwarz und solche Geschichten. Also das ist schon ein ganz altes Schätzchen, aber die macht genau das Gleiche. Es geht gar nicht um die Optik. Du kannst mit der ältesten Kamera die geilsten Sachen machen. Dann gab es einen Hersteller Sina und aus dem japanischen Bereich zum Beispiel Horseman. Ich glaube, es waren. Dann gab es eine Linhof, sehr teuer, sehr edel. Sagen wir mal so vom Grundstock her erstmal die Profis in diesem Bereich. Basierend von diesen Kameras, das war eigentlich mal so der Ursprung, was man so heute oder in alten Filmen so sieht, aus dem Western-Zeitalter oder sowas hier mit Holz und Platte. Im Prinzip ist es das Prinzip. Nur dass anstatt der Platte hier hinten nachher, man kann es hier sehen, aber richtig rum wäre es so rum, eine Filmkassette einschieben konnte. Und die hatte dann zwei Filmmaterialien drin, wie vorder- und rückseitig, abgedeckt durch einen Schieber, damit kein Licht reinkam. Und wenn man belichten wollte, muss man den Schieber dann rausziehen und dann eben halt das alles so berechnen, dass man eine ordentliche Aufnahme bekam. Aber gehen wir erstmal zum Grundtenor. Was gibt's hier so für Sachen? Also, ich habe eben schon mal gesagt, dass man zum Beispiel verschiedene Größen mit einer Kamera abdecken konnte. In dem Fall nimmt man die Mattscheibe ab und konnte die gegen eine Mattscheibe austauschen, die einen größeren Rahmen hat. Zum Beispiel dann auf die Größe 13x18 kam. Das heißt, man konnte diese Adapterplatte hier einsetzen, um dann eben halt mit einem kleineren Format oder einem größeren Format zu schießen. Hier fehlt schon eine Schraube. Sehe ich gerade, müssen wir mal ein bisschen pflegen. So, und das Filmmaterial an sich war so groß. Das könnt ihr euch ja schon mal vorstellen, wenn man das einscannt mit einem Trommelscanner, was da dann für eine Qualität rauskommt, weil die Objektive waren alle Spitzenklasse. Die mussten ja erstmal den Bildkreis abdichten. Also den Bildkreis erreichen, dass du überhaupt eine saubere Ausleuchtung für das Filmmaterial innerhalb dieses Bildkreises stattfinden konnte. So, dann kommen wir noch mal zu der vorderen Platte. Das ist nämlich die Objektivplatte. In dem Fall konnte man die Objektive abnehmen man konnte, sagen wir mal, sich Objektive kaufen und in vorgefertigten Ausschnitten, die gab es dann schon vorbereitet, verschiedene Objektive reinsetzen. In dem Fall ist es ein Weitwinkel, ein super angelogen Schneiderkreuz nach 121 mm, Blendenöffnung 8. Verschlusszeit und Blende, das hat man hier vorne gemacht. Gespannt und dann ausgelöst. Natürlich gab es Blende, macht man übrigens hier mit dem Schieberegler, klack, klack. Und die haben auch eine gewisse Einbautiefe. Damit natürlich kein Licht zum Filmmaterial gelangen konnte, gab es dann eben halt diese Balgen, sagt man dazu. In dem Fall seht ihr, ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, es gibt welche, die sehen aus wie Ziehharmonika und es gibt welche, die sehen aus wie ein, ja, wie ein Sack. Das hat auch einen Grund. Komme ich aber gleich noch zu. So, ich beschreibe jetzt erstmal überhaupt, wie man das Ganze hier so nennt. Das ist die vordere Standarte, die Objektivstandarte. Das ist die Filmstandarte. Und hier unten, das hier, das ist die optische Bank. Was ist der Vorteil? A, Qualität unerreichbar. Zweitens kannst du, sagen wir mal, diese Standarten verschieben. Grundmäßig schon mal auf dem Bankrohr, das ist ein bisschen schwer, die war schon lange nicht mehr im Einsatz. Erstmal das Grundrohr, wo man drauf, sagen wir mal, die Brennweite ausrichten konnte. Eine lange Brennweite brauchte einen langen Auszug. Man kann diese Bankrohre oder die optische Bank verlängern, indem man das hier vorne eingeschraubt hatte. In dem Fall ist das jetzt eine Starre. Aber man konnte hier noch eine weitere dran setzen, sogar mit zwei Stativen unterarbeiten. Ultra lang Auszug, man, da war die Kamera ja fast einen Meter lang. Alles möglich. So, jetzt komme ich aber noch mal dazu, ich habe das zu schnell übersprungen. Dieser, der aussieht wie ein Sack, ist eigentlich nichts anderes. Der ist dafür da, dass es eben Weitwinkelobjektive sind und die sind ein bisschen näher zusammen. Und warum das so ist, dass die so nah zusammen sind, ist ja nun mal, der Auszug ist kürzer. Bei einer langen Brennweite hat man immer den Ziehharmonika genommen, weil der konnte dann länger werden. Was der hier, der ist nur begrenzt, der Auszug. Und das wäre mit der Längenbrennweite nicht oder mit der langen Brennweite nicht unbedingt vorteilhaft. So, dann bereitet man das so ein bisschen vor, dass nichts, sagen wir mal, im Bereich des Lichtes oder des zu aufnehmenden Bildes ist. Aber das hat noch alles einen ganz anderen Grund. Denn die Kamera kann etwas, was alle Kleinbildkameras und alle anderen Kameras nicht können. Du musst es verschieben können. Eine sogenannte Parallelverschiebung. Ich richte das hier mal ein. Dann seht ihr schon mal, was hier gerade stattfindet. Jetzt geht das nicht mehr auf einer Höhe, ne? So, und wir sind hier schon bei maximalen Ausgangspunkt. Und dann kann die noch Folgendes. Sie kann nämlich abknicken. Und das kann die in der Gegenseite auch, nur begrenzt jetzt. Oder eben nachrücken. Je nachdem, wie ich das brauche, kann sie justiert werden. Bei der Plaubel war noch eine Besonderheit, dass sie das auch feinjustarisch machen konnte, indem man hier oben noch mal ganz bisschen nachkorrigieren konnte. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man mit Schärfe arbeiten will. Das war eigentlich wunderschön bei dieser Kamera. Auch wenn sie optisch nicht so bei dem einen oder anderen nichts hermacht. Sie hat aber Möglichkeiten, dass, wenn ein Profi sie nur mal nutzen möchte, auch nutzen kann. Das war der Vorteil von dieser Plaubel. So, technisch gesehen sind die eigentlich ziemlich simpel, mechanisch alles und stark verstellbar. Und warum das alles so verstellbar ist, komme ich gleich noch zu. Jetzt fragt man sich, wie schärft man damit? Dazu muss ich es wieder hier hindrehen. Da gibt es hier vorne diesen Knopf oder diesen Drehregler und dann konnte man fein justieren, schärfen. Entweder hinten, um noch mal ein bisschen Entfernung zu bringen. Das ist eigentlich jetzt nicht der Schärferegler. Das ist nur, um eine Feinjustage noch zu machen. Der eigentliche Schärferegler war eigentlich dann vorne. Man löst auch hier diese Rennenschrauben zum Festziehen und dann, weil man möchte ja die Bildebene oder die Entfernung zum Objekt ja möglichst beibehalten, deswegen schärft man vorne. So, seht ihr? So geht das. Das funktioniert noch mal genauso wie am Schärfering des normalen Objektivs bei einer Kleinkamera. Und bei einer Großformatkamera läuft das so. Jetzt gibt es noch eine Ebene. Alles, was ich in der Höhe machen kann, kann ich natürlich durch die Seitenverschiebung links, rechts machen. Zack. Ihr seht es. Zack. So. Bei dieser Kamera ist es so, dass man das hier nur vorne machen konnte. Bei modernen Systemen konnte man das hinten auch noch machen. Aber dann ist irgendwann der Grenzbereich da. Es ist eigentlich unlogisch, weil, guck mal, das Objektiv liegt jetzt hier, obwohl hier die Mattscheibenmitte ist. Das heißt, jetzt fragt ihr euch, wie kann das gehen? Das liegt daran, die Objektive, die hier dran kommen, sind alle besser gerechnet als das, was wir heute so auf dem Kleinbildmarkt haben könnt oder auf dem Mittelformatbereich geht es. Denn die haben alle einen größeren Bildkreis, optimalen Bildkreis. Während bei diesem Kleinbildsystem alles sehr eng gerechnet ist, dass gerade der Chipsatz da reinpasst. Das macht sich am Preis natürlich bemerkbar. Ist es hier alles ein bisschen anders. Das ist alles ein bisschen großvolumiger. Man kann fantastische Architektur, dafür sind sie auch einige gemacht worden, Architektur- und Landschaftsaufnahmen machen. Es gibt noch so eine kleine Zwischenstufe davon, eine sogenannte Laufbodenkamera. Die hat, die kann man mitnehmen, wie so eine kleine Kiste, die hat dann auch so Griffe, da konnte man zur Not mit auch aus der Hand schießen. Das klappte man dann auf und auf diesem Laufboden, anstatt dieser optischen Bank, war die ganze Technik, die jetzt hier drauf ist, auf zwei Schienen. Und dann konnte man das Objektiv rausziehen, hinten die Mattscheibe und dann eben halt vorne schwenken, machen, tun. Im Mittelformatbereich gab es eine Kamera, die das auch konnte. Ich hatte sie früher auch. Und zwar Roller SL66 oder SL66E. Die konnte auch Scheibenflug und solche Geschichten machen. Was das alles ist, komme ich gleich. Das ist eigentlich drauf, weil das nämlich die Besonderheit ist. Ich habe noch etwas vergessen zu sagen, dass sie nicht nur hoch und runter und seitlich verschwenken kann. Sie kann auch gedreht werden, um Ähnliches auf der anderen Achse zu bekommen. Nämlich nach links und rechts kann man die Kamera verdrehen. Und das kann ich natürlich hinten genauso machen, um das Gleiche zu erreichen. So, aber wir kommen ja dazu, warum diese Kameras so einzigartig sind. Sowie auch für digitale Fotografie und für analoge Fotografie, wo sie auch eigentlich herkommt. Und zwar geht es hierbei um Beugungsunschärfen zu vermeiden und bei möglichst offener Blende komplett alles scharf zu kriegen. Das geht. Während du mit einer Kleinbildkamera, sagen wir mal, im Makrobereich oder sagen wir mal ein Backblech, was du fotografieren willst zum Beispiel, wo die Kuchen von vorne bis hinten scharf werden soll. Ich mache das jetzt mal gerade, damit ihr es euch nur vorstellen könnt. Und du bist nah dran, dann ist irgendwann der Grenzbereich des Objektives da. Du kriegst immer nur irgendwo eine Art Punktschärfe und durch Abblenden der Blende versuchst du, sagen wir mal, eine Schärfentiefe zu kriegen. Die hat aber ihre Grenze. Irgendwann ist irgendein Teil unscharf oder wenn du Glück hast, wird gerade alles scharf, aber es ist nicht brillant. Denn komplett abblenden heißt ein matschiges Bild. Deswegen möchte man ja versuchen, mit einer optimalen Blende für das Objektiv, das sind meistens die Zwischenblenden wie 8, 11 und dann das Schluss, sagen wir mal, von der Qualität. Und hierum geht es halt, dass du den größten Teil der Schärfe eben halt nur durch Schwenken hinkriegst. Das nennt man das Scheibenflugsche Gesetz. Und das Scheibenflugsche Gesetz funktioniert wie folgt. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich bereite das mal einfach mal grob vor, damit ihr es seht. Deswegen habe ich die Kamera so stehen. Nehmen wir mal an, dazu muss ich nicht die hintere Standarte bewegen. Ich kann es machen. kommt auf die Situation an, aber im Prinzip geht es darum, dass du mit der vorderen Standarte die Kamera nach vorne kippst. Also dass die Objektivstandarte nach vorne kippst, nicht die Kamera. Natürlich ausgerichtet passend aufs Objekt. Die Kamera kann jetzt so stehen oder so, das ist egal. Es geht ja nur darum, dass du eine Schärfe kriegst. Ihr seht schon was. Ihr müsst euch jetzt jede dieser Bänke, die Filmbank, also die Kassettenbank hier hinten, die Mattscheibe, wo die Mattscheibe dann sitzt, und die Objektivstandarte in Linien denken. Ihr müsst weiter runterdenken. Genau wie hier auch weiter runterdenken. Das Prinzip ist ganz einfach. Das ist hier die Horizontale, wo dein reales Bild ist. Immer noch das Backblech, das liegt irgendwo hier. Das ist die andere Ebene. Und das Ziel ist, dass alle drei Linien sich auf einem Punkt treffen. Ich habe das hier mal kurz gezeichnet. Ich hoffe, ihr seht es. Das ist ein kleines Auto. Wenn sich alle drei Punkte treffen, die der Mattscheibe, die der Objektivstandarte, die angekippt ist, und die der horizontalen, wo eben halt das Objekt, in dem Fall hier das kleine Spielzeugauto auf dem Bild, treffen, kriegst du ein Bild hin, was unschlagbar ist, was knochenscharf ist und genau auf der Strecke, wie du es brauchst, von vorn bis hinten scharf wird. Und wenn es um die Höhe geht jetzt, also in dem Fall, jetzt muss ich spiegelverkehrt, muss ich ja umdenken, es gibt ja auch noch die Ebene, dann macht man noch ein bisschen durch mehr weiter abblenden, eben nur ein bisschen abblenden, damit der obere Teil zum Beispiel auch noch scharf wird. Aber du hast da ein höchst brillantes Bild und das ist unter anderem ein Grund, warum diese Kameras entwickelt wurden. Der andere Grund ist, das müssen wir einfach mal erklären, das zeichne ich jetzt auch nochmal auf, wenn du mit einer Kleinbildkamera einen Wolkenkratzer fotografierst. Also stehst du unten auf dem Boden, richtest deine Kamera nach oben hin, um zu sehen, dass eben halt das Gebäude komplett drauf ist. Und du kriegst daher dein Bild auf deinen Rechner. Da stellst du etwas fest. Stürzenlinien. Das heißt, das Gebäude geht wie ein Trichter, wie eine Pyramide nach oben hin zu, weil die Fluchtlinien eben nach oben hin sich verjüngen. Das vermeiden diese Kameras komplett. Die sehen das, die Kamera sieht dann genauso wie unser Auge. Das heißt, deswegen gibt es diese sogenannte Parallelverschiebung. Das heißt, diese Kamera wird vielleicht im Ansatz ein bisschen hochgedreht, wäre jetzt im Zustand so angekippt. Dann kannst du die Standarte wieder ausrichten. In dem Fall ist die hintere die wichtigere. Dass du eben halt das Gebäude, was da drauf erscheinen soll, wieder parallel ausgerichtet ist. Und jetzt kannst du auch wieder deine Scheinflugsche Gesetze anwenden, damit das Gebäude von unten hin und nach oben hin eben halt gerade und scharf wird. Also, ich zeig dir jetzt mal, was bei dem Bild passiert, wenn du mit einer Kleinbildkamera da schießt oder mit einem komischen iPhone. Und du richtest das nach oben, dann sieht dein Gebäude so aus, wie ein Trapez. So, mit dieser Kamera hier passiert einfach nichts anderes, als dass einfach nur alles sauber gerade ist. Und das wird nur erreicht, das zeige ich jetzt auch wieder mal einmal auf, leider für die Leute, die jetzt nur hören, kann man es leider nicht sehen und somit ist es ein bisschen schwer auszudrücken, was da passiert. Im Grunde genommen bleibt alles ohne Stürzenlinien übrig. Du hast ein tolles Bild, alles ist gerade, alles ist da, wie es sein soll. Das kannst du nur mit Photoshop dann noch bearbeiten, in Anführungsstrichen bei Kleinbildkamera, indem du sogenannte Objektivkorrekturen oder eben halt Shift-Funktionen übernimmst durch Transformieren und so weiter. Aber dann passiert ja etwas. Bild wird rechnerisch verändert. Das heißt, es ist nicht mehr das Original und somit wird auch interpoliert, was das Zeug hält. Das heißt, dein Bild hat vielleicht die Schärfe nicht mehr und solche Geschichten. Also elektronisch, digital, schlecht. So, jetzt versuche ich das nochmal aufzuzeichnen. Das ist das Gebäude. In dem Fall ist die Kamera leicht angehoben und alle Standarten parallel zum Gebäude ausgerichtet. Und weil der Bildkreis dieses Objektivs so groß ist, so gewaltig ist, deckt er eben halt den Bereich hier komplett ab, von oben bis unten. So, und das ist der Unterschied in der Handhabung von einer Großformatkamera. Das ist Leidenschaft, brauchst du Zeit für. Was da noch zukommt ist, ihr seht, ihr habt kein Belichtungsmesser dabei, den braucht man dafür. Und da gibt es auch noch so andere Sachen, die übrigens auch bei den meisten anderen jungen Leuten heute auch noch nicht bedacht werden. Bei Tele und solche Geschichten komme ich gleich noch zu. Das ist nämlich, du hast ja einen Auszug. Und der Auszug bestimmt durch diese Brennweite, ergibt die Länge. So, und um das eben halt auszurechnen, die Belichtungskorrektur, das heißt, du kannst dann Belichtungsmesser nehmen und du musst dann eben halt dein Objekt richtig messen, mit Spot oder mit Umgebungslicht, direkt oder was auch immer, da gibt es verschiedene Typen, dann schmeißt er einen Wert raus. Ich sage nur ein Beispiel, 60. Sekunde bei Blende 11. Dann kannst du hier mit bei der richtigen, also du musst die ASA-Zahl natürlich auch wissen, meistens war so 64 ASA war sehr optimal für diese großen Kameras damals. Dein Back gibt es aber ja auch noch hinten, da kannst du das Bild natürlich zum Glück schon sehen und nochmal korrigieren und wegwerfen, aber du hast kein Wissen, das macht das Kameramodul für dich, ist aber kein Wissen, du musst nur lernen, das Histogramm richtig zu beurteilen und welche Eigenschaft dein Chipsatz hat. Denn Histogramm zeigt dir immer optimale Sachen an, wenn du es beherrschst, aber wenn der Chipsatz das nicht umsetzen kann, wie zum Beispiel bei einer Sony, die immer irgendwo ein klein bisschen Rauschen unten in der Tiefe hat, also Farbrauschen, dann musst du den Dynamikumfang irgendwie schon dir schaffen und ihr mehr Licht reinpacken auf den Chipsatz im digitalen RAW-Format. Nur so als am Rande. Aber hier war es so, um eben halt die Belichtung zu errechnen, musstest du also wissen, welche Brennweite das hattest und dann gab es eine Formel und dann musstest du den Faktor dazu ausrechnen, um wie viel die Zeit oder die Blende geöffnet oder verlängert werden musste, damit du die identische Belichtungszeit erreichst, die dein Belichtungsmesser rausgeworfen hat, damit dein DIA, in dem Fall DIA-Material, optimal belichtet wird. Denn DIA verzeiht dir nichts. Das muss man wirklich lernen. DIA-Material muss richtig belichtet sein. Keine Blende drüber, nicht keine Blende drunter. Es muss nur einfach richtig belichtet sein. Und das heißt Mathematik, ein bisschen rechnen. Das lernt man aber dann in der Ausbildung. So, das war schon mal der Teil B. Kommen wir gleich zum Teil C. So, liebe Leute, jetzt habt ihr mal einen kurzen Eindruck bekommen zum Thema Großformatfotografie. Das ist noch nicht tot, genau wie die Schallplatte nicht tot ist, wird also noch gebraucht. Aber nicht mehr im großen Ausmaß oder Umfang. Wer sie aber noch nutzt, Hut ab. Bis vor 2016 habe ich das auch noch mit Backface One benutzt. Super Aufnahmen, da gab es Stitching, da konnte ich dann das Back verschieben. Also ihr habt ja gelernt, man kann das verschieben. Dann macht ihr die zwischen, also ich konnte von 2 zu 3 Teilbildern Fotos machen. Dann habt ihr die Software zusammengerechnet und es war ein Riesenbild. Über 200 MB. Das ging auch relativ gut. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich diese Handy-Generationsfotografie. Und wo auch Filme mitgemacht werden. Das ist nicht das gleiche wie Kinokamera. Ich sag's gleich, oder wie eine klassische Fotokamera. Man kann mit Software viel emulieren oder simulieren, aber es ist trotzdem nicht real. Und wer aus der Filmindustrie kommt, weiß ja auch, belächelt auch die Leute, die da hingehen. Hier, komm, wir machen für sie ein kleines Imagevideo mit so einem Ding da. Auch die Leute, die da anfangen, sich dicke Kameras trotzdem zu kaufen, aber im Grunde noch nicht mal wissen, was sie da wirklich gerade machen und mit Autofokus arbeiten. Ich lache mich nur noch kaputt. Aber wie gesagt, das ist, ja, man muss auch wissen, was man kaufen möchte oder sollte. Da sind so ein paar Freelancer, die da ihre YouTube-Kanäle haben, ganz nett. Und manche machen das auch wirklich sehr gut, um das selbstverständlich zu machen. Da bin ich gar nicht so gut, ich bin kein guter Redner. aber nehmen wir mal an, ich sag mal so ein Beispiel, wenn es um Schnelligkeit geht und Autofokus wird ja doch gebraucht, nämlich für die Fotografie, zum Beispiel Tierfotografie, wo es auf Schnelligkeit geht, und die empfehlen euch dann die oder die Kamera, hört genau hin, 90% oder 95% oder teilweise 100% recht. Wenn ihr dann nur Tierfotografie machen wollt, kauft es. Gar kein Problem. Aber ihr braucht nicht laufend neue Kameras kaufen. Das ist blödsinn. Ich habe hier Systeme, die sind teilweise von 2012. Und da arbeite ich immer noch mit. Ich brauche nichts Neues. Ich brauche auch nicht 10.000 Displays und Millionen von Menüeinstellungen, weil ich muss ja wissen, was ich tue. Das nur mal so am Rande, und das Thema mit Kameras, das möchte ich auch gar nicht jetzt erstmal so weit fokussieren. Mir geht es um Qualitätsansprüche. Also, liebe Leute, wenn ihr Qualität haben wollt fürs Gewerbe, ich spreche jetzt fürs Gewerbe, und ihr denkt langfristig, geht bitte lieber zum Fotografen in die Studios, als es über irgendeine Agentur machen zu lassen, die gar nicht das Spektrum haben oder irgendwie so. Ich habe mal was gesehen, da gibt es so einen weißen Fong, den bauen wir uns da auch rein, aber wir wissen gar nicht, wofür es überall ist. Sei dahingesagt von mir, ich bin ein bisschen der Miesmacher gerade, aber das tue ich gerne. Nein, also ich sag nur, das nächste Mal gibt es dann wieder mal was anderes. Mal gucken, was wir uns aus dem Spektrum der professionellen Fotografie oder Filmerei mal vornehmen. Oder mal so ein paar Highlights, was so viele noch nicht an ihren digitalen Kameras kennen. Was man mal bedenken sollte. Das kommt demnächst wahrscheinlich. Also, macht euch einen schönen Tag. Seid lieb zueinander und dann geht's los.